Anlagebetrugsmaschen werden nicht nur immer perfider, sondern auch strukturierter und krimineller. Die Vorgehensweise der Täter ist brutal und rücksichtslos. Das ZDF hat dazu vor wenigen Wochen eine Reportage erstellt, in die wir gerade mal reinschauen wollen.
Hey, ich bin auf der Suche nach Kontakten in Deutschland.
Na, auch schon mal so angeschrieben worden? Auf Insta, auf Tinder oder auf LinkedIn?
Es beginnt vertraulich, später kommt die unschlagbare Anlageidee.
Es ist nicht nur Betrug, es ist perfide und so brutal wie nie.
Wir machen uns auf die Spur einer Milliardenindustrie.
Die Reise führt bis nach Asien. Dort lernen wir, wie brutal es hinter den Kulissen zugeht.
Ich dachte, ich sterbe sowieso.
Ich spreche im heutigen Interview mit zwei Experten beim Thema Betrugsmaschen, mit Dr. Marc Maisch und Timo Züffle, die auch aktiv an der ZDF-Reportage mitgewirkt haben. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an euch beide, Timo Züffle und Dr. Marc Maisch. Man hat euch ja gerade eben erst wieder in einer weiteren Reportage des ZDF gesehen, man kann sagen, Mitermittler im Falle der Love Scams, die sich in Myanmar abgespielt haben. Das ist ja wirklich unglaublich, wie dreist, aber auch wie grausam man vor Ort vorgeht bei diesen ganzen Love Scams, die Geschädigten in Deutschland bekommen das ja am Ende dann nur mit, den eigenen Schaden, den sie haben, aber die sehen nicht die gewalttätige Seite, die höchst kriminelle Seite, wie Leute dort angeworben werden. Timo, meine erste Frage an dich, sind das professionelle mafiöse Strukturen? Was habt ihr da für Erkenntnisse?
Ja, also du hast eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Also diese Love Scams, das sind wirklich diese Betrugsgeschichten, wo sehr professionelle Strukturen dahinter stecken. Man sagt sogar professionelle mafiöse Strukturen. Ja, das ist natürlich ein Millionenbusiness mittlerweile geworden. Das sieht man auch genau an unseren Fällen. Ich würde mittlerweile sogar sagen, dass gerade diese Love Scams diese Fälle sind, wo die Leute am meisten Geld verlieren. Also, um ein Beispiel, ich hatte jetzt diese Woche wieder einen Fall, da hat einer eine Million verloren. Ja, der dachte, jetzt kommt diese Woche die Freundin endlich zu ihm. Der hat jetzt noch 50 Euro auf dem Bankkonto. Meistens kommt es noch schlimmer und die Leute nehmen noch Kredite auf. Also man muss wirklich sagen, das sind die Fälle, die wirklich sehr professionell gemacht sind und da verlieren die Leute wirklich am meisten Geld.
Jetzt muss man dazu wissen, ihr arbeitet ja quasi im Tandem zusammen. Marc behandelt die ganze rechtliche Seite, sodass das mit den Behörden auch abgeklärt ist, man möglichst schnell dann auch Zugriff erlangt und du bist ein sogenannter Kryptoforensiker. Kannst du mal ganz kurz erläutern, was du denn machst?
Genau, also im Endeffekt, was mache ich? Gerade bei den Fällen, gerade bei den Love Scams ist es ganz oft so, dass der geschädigte Anleger Kryptowährungen transferiert. Ja, also es werden nicht Banküberweisungen getätigt, sondern die Geschädigten transferieren Bitcoin, Ethereum, USDT auf Wallets der Täter. Und dann ist der Ansatz zu schauen, wo ist das Geld gelandet? Denn die Täter werden das Geld ja im Endeffekt wieder über mehrere Stationen transferieren und versuchen das irgendwo auszucashen. Heißt, wir ermitteln im Endeffekt den Geldfluss und bieten dadurch eben Ermittlungsansatzpunkte, um die Taten bestmöglich dann nachher aufzudecken.
Jetzt hat man in der ZDF-Reportage ja gesehen, dass dort von Fake-Trading-Plattformen gesprochen wird. Wir blenden das gerade mal ein.
Sie stellt ihm eine Anlageplattform vor.
Dann probierst du das Geschäft mit 1000 Euro aus.
Auf der Plattform handelt er angeblich mit Gold und macht sofort Gewinn. Nach kurzer Zeit sind es 200 Euro mehr.
Den ersten Gewinn, den habe ich auch aktiv zurückgeholt. Und der ist auch wieder auf meinem Konto gelandet.
Über die Zeit investiert er etwa 250.000 Euro. Sein Portfolio wächst schnell auf 1,5 Millionen. Doch als er die Gewinne abheben will, wird er plötzlich mit immer wieder neuen Begründungen hingehalten, bekommt das Geld nicht von der Plattform.
Timo, das wirkt ja wie ein echtes Handelskonto, wie man ja auch im Falle dieses Herrn, der dort die Aussage getroffen hat, sehen konnte. Was steckt denn da wirklich dahinter, hinter solchen Fake-Plattformen?
Genau, also eigentlich, ja, nicht viel kann man sagen. Eigentlich steckt da gar nichts dahinter. Das ist im Endeffekt, ich sage immer, das ist wie ein Demokonto. Das ist mittlerweile, man könnte auch sagen, Crime as a Service. Ich habe manchmal das Gefühl, das sind so fertige Skripte. Manchmal wirkt so ein bisschen wie eine Kopie von Binance, Coinbase, also wie von seriösen Börsen. Da kann man sich mittlerweile, also die Täter verwenden da fertige Skripte. Sieht gut aus, ja, also der geschädigte Anleger muss sich dann erstmal registrieren mit seinen Daten, muss sich verifizieren, was ja auch völlig normal ist bei so Betrugs- oder ja nicht bei Betrugsgeschichten, bei Finanzdienstleistungen, hat dann da ein richtiges User-Konto, kann auf Einzahlen klicken, kann auf Auszahlen klicken, sieht einen eingeblendeten Bitcoin-Chart, das läuft dann meistens über Schnittstellen. Wenn er dann aber auf Einzahlen klickt, ja, dann wird dann beispielsweise eine Einzahlungsadresse angezeigt, eine Bitcoin-Wallet. Das ist dann natürlich nicht die Einzahlungsadresse des Anlegers, sondern im Endeffekt die private Wallet der Täter. Und dann transferiert man eben das Geld nicht auf irgendeine Handelsplattform, sondern immer wieder schön und brav direkt an die Täter. Und das ist auch oftmals das Problem der Geschädigten, dass die mir dann sagen, ja, ich sehe doch mein Geld hier. Ja, in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Demokonto. Wenn die Plattform morgen offline ist, interessiert es mich eigentlich gar nicht, weil das Geld ist eigentlich direkt an die Täter geflossen.
Das heißt also, es ist ähnlich wie auf einem Filmset, wie man das von früher kennt, in einem Western, wo die durch die Straßen gelaufen sind und dann standen da die Saloons. Aber wenn man wiederum da dahinter blickt, sind das dann alles nur Attrappen. Und so ist das dann wahrscheinlich auch eine Trading-Attrappe. Und die zahlen in Wahrheit quasi direkt auf die Wallets der Betrüger ein. Und während die Leute dann denken, sie handeln noch, denken sie, tätigen noch irgendwelche Trades, ist das Geld eigentlich schon lange weg.
Richtig, genauso läuft's. Und mittlerweile kann man halt wirklich sagen, die Täter wissen halt einfach psychologisch auch, wie man da vorgehen muss. Wenn man sich da mal die Tricks anschaut, die sind einfach sehr professionell. Die sagen natürlich nie, jetzt geh mal all in, investier deine Millionen, sondern probier's doch mal aus mit 250 Euro. Also das ist meistens das, was ich immer lese. Es fing mit 250 Euro an. Ja, wenn die weg sind, das interessiert ja erstmal niemand. Dann ist halt immer das Problem bei den Fällen, es funktioniert am Anfang. Ja, man investiert die 250 Euro, man macht Gewinne. Ja, die erste Auszahlung funktioniert auch oftmals. Heißt, die Täter gewähren Auszahlungen. Wir hatten auch schon Fälle, da hat einer mal 6 mal 10.000 Euro bekommen. Was passiert? Ja, Gier frisst Hirn ist natürlich auch immer so ein Thema danach. Was macht man? Man investiert mehr Geld. Am Ende ist viel Geld im Spiel. Dann möchte man auszahlen. Dann heißt, du hast hier die Millionen Gewinne gemacht. Aber jetzt zahlst du noch 30% Steuern auf die Gewinne. Dann bekommst du die Auszahlung. Ja, machen die Leute noch. Dann heißt Auszahlung gewährt, gar kein Problem. Am nächsten Tag meldet sich dann die Blockchain. Bitte hier, deine Transaktion ist eingegangen, Geld auf Blockchain eingefroren. Zahlen nochmal 10% Transaktionsgebühr. Die Leute haben natürlich dann kein Geld mehr. Man hat aber dann hier gerade bei den Love Scams seinen Partner an der Seite, der natürlich dann gerne hilft. Dann heißt es, wenn du 50.000 zahlen musst, ich leihe dir 25.000. Aber die 25, die du noch hast, die zahlst du bitte selber ein. Ja, dann wissen sie, der ist völlig pleite. Im letzten Schritt will dann die vermeintliche Freundin oder der Partner nachher noch das Geld zurück und das endet dann halt meistens mit einem Totalverlust.
Das ist absolut furchtbar und das hatte man ja auch in der Reportage gesehen. Einmal, was du hier erwähnst mit der ersten Auszahlung, da hatte der Betroffene ja auch erzählt davon, dass er erstmal die Möglichkeit hatte, eine Auszahlung vorzunehmen. Dadurch ist sein Vertrauen dann noch weiter gewachsen. Wann kommt denn eigentlich der Moment, wo die Leute dann wirklich sagen, okay, jetzt bin ich betrogen worden, sie realisieren, dass das jetzt die Situation ist, mit der sie sich zurechtfinden müssen?
Also meistens ist es wirklich so, erst dann, wenn die Leute pleite sind, wenn Kredite im Spiel sind, wenn sie einfach nicht mehr einzahlen können, ja, weil wenn sie nicht mehr einzahlen können, dann kommt natürlich auch nicht erstmal nicht mehr so viel von den Tätern, die machen zwar Druck, aber genau dann suchen sich die Leute Hilfe, man ist ja verzweifelt, man schämt sich natürlich auch und die Leute reden natürlich meistens auch im Umfeld nicht drüber, weil ja, ist natürlich erstmal peinlich, ganz klar, heißt, man merkt es meistens immer erst zu spät und wenn ich dann mit den Leuten rede, merke ich auch immer wieder, man hat eigentlich die Red Flags schon so ein bisschen erkannt, aber man hatte natürlich schon noch die Hoffnung, dass das Geld vielleicht dann doch noch kommt, weil die Masche ist ja immer die gleiche, du musst noch einmal einzahlen, morgen kommt dann das Geld.
Wie könnt ihr mit eurem Unternehmen konkret helfen?
Genau, also der erste Schritt ist immer erstmal die telefonische Erstberatung, das ist mir immer ganz wichtig, um mit den Leuten erstmal zu telefonieren und erstmal klarzumachen, hey, das ist Betrug, ja. Weil ich hatte ja schon ganz oft Geschichten, wo dann Leute doch noch weiter Geld eingezahlt haben. Oder bei den Love Scams hatte ich mal eine Anfrage, da stand dann drin, hey, lassen Sie bitte meine Freundin da raus. Da muss ich erstmal klar machen, das ist Betrug. Ja, die Freundin gehört zum Täterkreis mit dazu. Heißt, erstmal eine telefonische Beratung, machen da auch Ersteinschätzungen. Dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie ist nachher der Sachverhalt. Ja, also wir haben es vorhin schon angesprochen, bei den Kryptobetrugsfällen ermitteln wir nachher den Geldfluss. Wir haben mittlerweile aber auch sehr viele Fälle, wo es gar nicht um Krypto geht, wo oftmals auf Banken überwiesen wird. Da machen wir Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, Datencloud-Checks, weil neben dem Verlust ist oftmals das Problem, man hat ja auch seine kompletten Daten angegeben, ja, Ausweisdaten beispielsweise. Und natürlich ganz viel Aufklärung und Beratung, weil, wie gesagt, die Leute brauchen natürlich auch jemanden, mit dem man drüber reden kann, weil die psychologische Komponente, die darf man da eben auch nicht mit vergessen. Ja.
Mhm. Es war eine Frage an den Juristen in der Runde, Dr. Marc Maisch. Wie kann man denn am Ende solche Betrugsfälle lösen und habt ihr da auch wirklich Erfolge erzielen können?
Hallo Philipp, grüß dich. Also ja, natürlich kann man diese Fälle zum Teil lösen, ganz klar, nicht alle Fälle. Wir können auch schwer Vorhersagen treffen, weil die Fälle doch unterschiedlich sind und die Täter immer wieder auch mal irgendwie eine andere Karte aus dem Sack ziehen, wie die Fälle ablaufen. Rein grundsätzlich kann man sagen, wir oder Timo mit seiner IT-Forensik und ich als Anwalt, wir versuchen, die Fälle so vorzubereiten, so alle den ganzen Sachverhalt zusammenzutragen, dass die Polizei im Prinzip ein leichtes Spiel hat, hier ihre Ermittlungen zu führen. In dem Fall, der hier gezeigt wurde in Myanmar, da war es ja so, dass wir sogar die Auslandsüberweisungen des Geschädigten bis in die Schweiz verfolgen konnten. Dort haben wir dann eine weitere Strafanzeige gemacht und die Schweizer Staatsanwaltschaft hat hier nicht lange gefackelt und sofort diese Konten eingefroren, um die es da ging. Leider stellte sich dann schnell heraus, dass das Geld über diese Schweizer Bankkonten auch schon wieder abgeflossen war. Also da ist wirklich, da zählt, dass man schnell ist, wenn man erkannt hat, dass man Betrugsopfer geworden ist und nicht erst noch 3-4 Wochen wartet damit. Also die Täter ermitteln, das ist natürlich so die erste Schwelle, das können wir nicht. Wir können nur Spurenansätze liefern. Das ist dann schon die Aufgabe der Polizei, die dann auch auf der Basis von kryptoforensischen Gutachten dann Auskunftsersuchen stellt an die Kryptobörsen, wenn es ein Kryptofall ist, um herauszufinden, wem gehört ein Wallet, wo das Geld hingeflossen ist. Dann kann man einen Quick Freeze, also im Prinzip ein Einfrieren dieser Wallets machen. Da haben wir auch verschiedene Erfolge, unter anderem mit der Börse Change Now, die sehr gut mit der Polizei zusammenarbeitet, erzielt. Also da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren.
Man, hierbei sei auch gleich mal gesagt, unten in der Videobeschreibung sollte einer der Zuschauer das jetzt sehen und sagen, okay, entweder ich verdächtige, dass ich selbst Opfer eines Betrugs bin, dass dieser möglicherweise noch läuft. Da kann ich das nur raten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr aktuell noch im Begriff seid, dieser Betrugsmasche anheimzufallen, sofort unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Das Erstgespräch ist ja kostenlos und euch da beraten lassen. Denn es gibt immer noch Möglichkeiten, den ganzen Prozess aufzuhalten, den Schaden möglicherweise zu begrenzen, bevor man dann die nächste Summe nochmal einzahlt oder möglicherweise auch zu verhandeln, dann, dass es gewisse Rückzahlungen gibt. Marc, eine weitere Frage. Was seht ihr denn als Trend für 2026 im Bereich der Scams, also der Betrugsmaschen?
Also ich sehe, Krypto tritt ja aufgrund der aktuellen Marktlage etwas in den Hintergrund. Wir sehen sehr, sehr viele Geschädigte, die auf sogenannte WhatsApp-Gruppen reinfallen. Das heißt also, sie nehmen irgendwie Kontakt auf oder werden angeschrieben über LinkedIn, über WhatsApp, wie auch immer, und sind dann in Investment-WhatsApp-Gruppen drin, vermeintlich mit hunderten anderen Anlegern. Ja. Wenn man sich da mal anschaut, anhand der Mitglieder, wie die da so wie die Handynummern der anderen sind, fällt auf, die sind alle sehr ähnlich. Da wird man wahrscheinlich als Anleger zum Teil irgendwie nur der einzige echte Mensch da sein. Die anderen sind alles irgendwie Bots. Die versuchen aber über großartige Gewinne und irgendwelche Mitteilungen einen zu motivieren, irgendwo Geld einzuzahlen. Das sehen wir sehr viel. Dann sehen wir sehr viel Identitätsmissbrauch, auch mit dir, Philipp. Ich bearbeite ja jeden Tag Strafanzeigen in dem Bereich und lese immer wieder. Und dann hat mich ein Philipp Hopf angerufen und denke ich mir, okay, ich schreibe dann immer für die Polizei dazu. Das ist ein Aliasname, das ist quasi eine Täuschung, das ist nicht der echte Philipp Hopf, nach meiner Einschätzung und nach deiner Einschätzung bestimmt auch. Und was wir auch sehr viel sehen neben Identitätsmissbrauch ist natürlich Cybercrime durch KI. Also unsere Mandanten telefonieren oder haben Videocalls mit nicht echten Menschen, Da habe ich schon viele Screenshots gesehen, wo wir mit einer speziellen biometrischen Gesichtsanalyse dann herausgefunden haben, zu wem dieses Gesicht in Wirklichkeit gehört. Also hier, ich denke, dieses Jahr wird Cybercrime und KI explodieren.
Ja, also ich bekomme das natürlich und leider auch mit, dass meine Identität genutzt wird. Und ich hatte sogar den Fall, dass ich in einem Restaurant saß, das ist jetzt schon ungefähr 2 Monate her, und dass mich der Restaurantbesitzer angesprochen hat und sagte, ich dachte gerade, der will meine Bestellung aufnehmen, er sagte, wir haben doch telefoniert. Meinte, ich glaube, wir haben noch nie telefoniert. Und er sagte mir dann, dass er auch angerufen worden ist mit KI-Stimmverstellung oder Stimmsynchronisation. Und er dachte, ich hätte ihn angerufen, um ihn in irgendeine Investmentgruppe reinzuholen. Und diese Investmentgruppe, die gibt es nicht von mir, die gab es noch nie. Wir haben damit nichts zu tun. Wir machen ja auch diese ganzen Videos hier, um davor zu warnen. Es ist also wirklich so, dass die Mechanismen des Betruges immer perfider werden und es immer schwieriger wird, wirklich auseinanderzuhalten, was ist denn jetzt echt, was ist nicht echt. Timo, meine Abschlussfrage, wer aktuell meint, er ist Geschädigter oder im Begriff ist und sich nicht ganz sicher ist, wo kann er sich melden, was kann er tun?
Genau, also wieder gerne bei uns melden, egal ob man davon ausgeht, betrogen worden zu sein oder ob man wirklich schon jetzt Geld verloren hat. Weil selbst wenn man noch kein Geld verloren hat, wenn sie sich bei uns melden, dann kann ich zumindest schon eine Betrugswarnung absetzen vor der WhatsApp-Gruppe, vor der Plattform und kann andere davor schützen. Und wenn jemand wirklich jetzt schon Geld verloren hat, gerne melden. Wie gesagt, die Ersteinschätzung ist kostenlos. Gerne auch wieder mit dem Rabattcode HKCM, dann gibt es wieder die 10%. Dann schaue ich mir das an und wie gesagt, die Erstberatung ist immer kostenlos, genauso wie die Ersteinschätzung.
Für Leute, die das hören und sich da angesprochen fühlen, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle weiteren Informationen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Dr. Marc Maisch und Timo Züffle. Danke sehr.
Danke dir, Philipp.